Ganz kurz im Vorfeld, damit ihr nicht so viel darüber nachdenken müsst, was heute an mir anders ist. Ich habe keine Krawatte an. Vor 2 Wochen haben wir über Jesus als Gott gehört. Vor 1 Woche über Jesus als der Christus. Und heute hören wir über Jesus als der Mensch. Und die Predigt steht heute unter dem Titel Jesus, ein vollkommener Mensch und vollkommen Mensch. Manche von euch kennen vielleicht meinen Namensvetter, Maurits Cornelis Escher, einen holländischen Künstler, schon fast seit 100 Jahren tot, aber er ist vor allem wegen seiner völlig verwirrenden Gemälde berühmt geworden. Wenn man hinschaut, kann man kaum wegschauen. Und das, was man vor sich sieht, das kann man eigentlich auch gar nicht so wirklich erfassen. Ich bin als Kind und als Jugendlicher sehr gerne lange vor seinen Bildern gesessen und habe versucht zu verstehen, was da eigentlich genau abgeht. Habe versucht, mir vorzustellen, wie so ein Kunstwerk vom Papier losgelöst aussieht. Hier ist ein Beispiel. Könnt ihr euch das mal anschauen. Und weil es so schön ist, habe ich hier ein zweites. Und sogar der John Travolta ist verwirrt. Ich habe als Kind und dann auch als Jugendlicher relativ bald dann feststellen müssen, ich muss aufgeben. Ich kann das mir nicht in drei Dimensionen vorstellen. Ein solches Gemälde lässt sich nicht in die Wirklichkeit umsetzen. Es ist eine Sache, ein so verwobenes Konstrukt zu malen und auf Papier zu bringen. Es ist etwas ganz anderes, so etwas zu bauen. Die Bilder funktionieren nur in 2D, sie funktionieren nur in 2 Dimensionen, weil sie die 3. Dimension manipulieren und deswegen werden sie so verwirrend. Sobald wir versuchen, die 3. Dimension in diesen Bildern zu begreifen, stehen wir an und stehen so da wie der John. Und ähnlich ist es auch mit einem der größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte, der Menschwerdung Gottes. In Jesus wurde Gott, der Sohn, Mensch, um so zu leben wie wir und schlussendlich für uns zu leiden und zu sterben. Dabei war Jesus, der ja immer Gott war, vollkommen Gott. In seiner Menschwerdung wurde er aber auch vollkommen Mensch. Jesus war also wahrhaft Mensch und wahrhaft Gott zugleich und ist es immer noch. Und es verhält sich mit diesem Geheimnis, dass Jesus wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch ist, ähnlich wie mit diesen Escher-Bildern. Auf den ersten Blick mag es einleuchten. Wenn wir aber anfangen, mehr darüber nachzudenken und uns diese Tatsache in unserem begrenzten Rahmen vorzustellen, dann werden wir immer scheitern. Denn wenn wir für das eine passend erklärt haben, wie wir glauben, dass es passt, dann denken wir an das nächste und unser Konstrukt fällt wieder zusammen. Wir müssen erkennen, dass wir nicht im Ansatz verstehen, was eigentlich geschehen ist, als Jesus Mensch wurde. Und dass Jesus wahrhaft Mensch und wahrhaft Gott zugleich ist, ist für uns nicht zu begreifen, wie sehr wir auch versuchen, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. 2000 Jahre Kirchengeschichte haben es nicht geschafft. Und ich werde auch nicht versuchen, euch heute das so zu erklären, dass wir alle dann rausgehen und sagen, ich habe es verstanden. Ganz ehrlich, ich bin in der Vorbereitung selber daran verzweifelt, wie ich das jetzt formulieren kann, dass es einigermaßen zu folgen ist. Aber ich möchte jedem Einzelnen von euch ermutigen, diesem Geheimnis auf die Spur zu gehen, zusammen mit den großen Lehrern von früher und den großen Lehrern von heute. Es gibt sehr viel gute Literatur dazu. Und es lässt euch erzittern und vor Ehrfurcht anbeten, unseren großen Gott und seine unendliche Weisheit. Ich werde ganz sicher auch weiter darüber nachdenken und grübeln. Und ich möchte heute mit euch versuchen zu verstehen, wieso es so wichtig ist, dass Jesus sowohl wahrhaft Mensch als auch wahrhaft Gott war. Wieso sein Menschsein von seinem Gottsein abhängig war. Denn erst daraus ergibt sich zumindest ein Stück weit die unbegreifliche Weisheit Gottes in der Menschwerdung unseres Herrn Jesus und wieso es so bemerkenswert wurde. Nein, so bemerkenswert ist, dass Jesus Mensch wurde. Jesus ist wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch. Wieso ist das wichtig? Ich möchte hier nur kurz darüber streifen, denn Christoph hat uns ja schon sehr ausführlich und beeindruckend davon erzählt, dass Jesus Gott ist. Und der Friedel hat uns dann auch erzählt, wie Jesus als Mensch, als Gesalbter gewirkt hat, als König, Priester und Prophet. Aber wir brauchen ein kleines Fundament, um zumindest das dann später zu behandeln zu können, was noch folgt. Und wieso war es wichtig, dass Jesus in seiner Menschwerdung dennoch ganz Gott ist? Wenn Jesus nicht wahrer Gott ist, worin besteht denn unsere Hoffnung? Wie hätte Jesus das gesamte Zorngericht Gottes tragen können, wenn er nicht Gott gewesen wäre? Und wie hätte er frei von Sünde bleiben können, wenn er allein Mensch gewesen wäre? Wie hätte Jesus Glauben an sich einfordern können, wenn er nicht Gott gewesen wäre? Und wieso war es wichtig, dass Jesus ganz Mensch ist? Nun, wenn Jesus nicht wahrhaft Mensch ist, worin besteht denn unser Trost? Was nützt es uns, wenn Jesus gelitten hat, wenn er allein Gott gewesen wäre? Und worin könnte er uns ermutigen, wenn er nicht Mensch gewesen wäre? Worin bestünde sein Mitgefühl, wenn er allein Gott geblieben wäre? Wenn Jesus nicht wahrhaft Gott ist, haben wir keine Hoffnung. Und wenn Jesus nicht wahrhaft Mensch ist, haben wir keinen Trost. Aber Moment, mag da jetzt einer unterbrechen. Wenn Jesus aufgrund seines Gottseins ohne Sünde blieb, welchen Wert hat für uns dann sein Leiden und seine Anfechtung in seinem Menschsein? Wenn Jesus gar nicht hätte sündigen können, worin besteht dann der Trost, wenn wir gesündigt haben? Dann war doch sein Menschsein für uns eigentlich für die Katz. Der Gottmensch, was für ein Trost kann er uns nun wirklich geben? Und darauf möchte ich zwei Einwände bringen. Erstens, es geht bei Jesus und seinem Werk nicht zuerst um unseren Trost und unsere Ermutigung, sondern um unsere ewige Rettung. Aber wer gerettet ist, der wird in Jesus viel Trost erfahren. Zweitens, welchen Trost kann mir jemand schenken, der im gleichen Leid wie ich in Sünde gefallen ist wie ich? Erhalte ich nicht viel mehr Trost aus dem, der mit absoluter Sicherheit jedes Leid sündenfrei übersteht? Ich möchte dazu eine kurze Erklärung bringen. Es wird, glaube ich, an keinem hier im Raum vorbeigegangen sein, dass in den letzten 10 Jahren das Superhelden-Genre einen gewaltigen Aufschwung erlebt hat in Film und Literatur. Dabei ist auch ein sehr beliebtes Werkzeug, um diese Superhelden attraktiver zu machen für die Menschen, und das haben sie vor allem in diesem Marvel-Universum sehr gut ausgebaut, dass die Superhelden Fehler machen und versagen. Denn indem sie Fehler machen und versagen, verlieren sie diesen Übermensch-Status und der Zuschauer oder der Leser kann sich besser mit ihnen identifizieren. Und wenn die Helden sich nun aus ihrem Versagen aufraffen und zum Schluss triumphieren, dann ist die Freude groß, denn hier zeigt der Held, dass er nicht nur fehlbar ist, sondern dass er trotz seiner Schwäche aufstehen und überwinden kann. Und damit identifizieren wir uns gern. Denn eigentlich wollen wir nicht versagen. Und wenn wir versagen, dann wollen wir ja trotzdem wieder rauskommen. Unser Trost ist also hier, dass wir im Vorbild eines eisernen Willens den Weg aus unserem Scheitern, aus unserem Versagen sehen können. Denn eigentlich wollen wir uns durch unser Leid selbst hindurchschlagen, beziehungsweise mit Hilfe schlussendlich selbst unser Haupt aus dem Leid heraus erheben. Doch ein solches Vorbild werden wir in Jesus nicht finden. In Jesus finden wir keinen, der sich trotz Fehler aufrafft, sondern einen, der allein aus der Kraft und Gnade Gottes Trost und Kraft schöpft. Jesus tröstet uns vielmehr dadurch, dass er uns zeigt, dass bei Gott der Sieg und der Trost in jedem Leid liegt. Ach, mag man da jetzt einwenden, es geht ja gar nicht so sehr darum, dass ich aus eigener Kraft aus dem Leid aufstehen kann. Aber welchen Trost kann mir jemand geben, der nicht wirklich gelitten hat? Denn wenn er nicht sündigen konnte, worin liegt dann wirklich das Gewicht seines Leids und der Versuchung? Und da möchte ich erneut Einspruch erheben. Denn was hat das eine mit dem anderen zu tun? In welcher Beziehung steht die Fähigkeit zu sündigen mit der Schwere des Leids und der Versuchung? In keiner. Denn wieso sollte die Göttlichkeit unseres Herrn das Leiden in seiner Menschlichkeit in irgendeiner Form schmälern? Was sehr, sehr wichtig zu begreifen ist bei diesem Geheimnis der Menschwerdung Gottes, ist der Zusammenhang der beiden Naturen unseres Herrn. Jesus war und ist vollkommen Mensch und er war und ist vollkommen Gott. Das reformierte Werk Ligonier von Arcis Sproul bestätigt dieses Geheimnis in seiner Christologieerklärung. Die gibt es auch auf Deutsch im Internet. Ich kann es sehr empfehlen, das runterzuladen und zu lesen. Und dort erklären sie folgendermaßen, unter anderem, wir bekennen zusammen mit dem Bekenntnis von Nicäa und Chalcedon, dass Jesus Christus sowohl wahrer Gott als auch wahrer Mensch ist. Zwei Naturen vereint in einer göttlichen Person. Wir verwerfen, dass Jesus nur der Erscheinung nach ein Mensch war und wir verwerfen, dass Jesus in irgendeiner Weise geringer als Gott ist. Und wir bekennen mit dem Bekenntnis von Chalcedon, dass die beiden Naturen Christi in seiner einen göttlichen Person unvermischt, ungewandelt, ungetrennt und ungeschieden vereint sind. Beide Naturen behalten ihre eigenen Eigenschaften. Wir verwerfen, dass eine Unterscheidung der beiden Naturen bedeutet, sie zu trennen. Das heißt, dass Jesus wahrer Gott war und ist. Dass seine göttliche Natur, die eins ist mit dem Vater und dem Geist, unverändert bleibt. Denn Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ebenso ist es Jesus. Das heißt aber auch, dass Jesus wahrer Mensch war und ist. Dass seine menschliche Natur vollkommen menschlich war. Ich muss besser festhalten. Ist nur eine Hand kaputt. Und zwar mit allen Schwächen. Mit allen Begrenzungen war Jesus vollkommen menschlich. Die beiden Naturen sind in einer Person, in Jesus, vereint. Doch eben unvermischt. Das heißt, die göttliche Natur macht die menschliche Natur nicht übermenschlich. Und die menschliche Natur macht die göttliche nicht geringer. Und die beiden Naturen sind ungewandelt. Das heißt, die göttliche Natur ist und bleibt dieselbe von Anfang bis Ewigkeit, bis zum Ende. Und die menschliche Natur ist ebenfalls ungewandelt seit ihrer Geburt. Und beide Naturen sind ungetrennt. Das heißt, dass Jesus nicht nur in einer Natur ohne die andere wirkt, sondern beide im Einklang miteinander wirken. Denn sie sind die beiden Naturen einer Person. Und beide Naturen sind ungeschieden. Das heißt, dass sie nicht getrennt voneinander existieren und existieren können. Und das ist ein Geheimnis. Das ist für uns, wenn wir darüber nachdenken, nicht nachvollziehbar. Aber in diesem Licht müssten wir die Menschwerdung betrachten, denn über diese Wahrheit haben Tausende von Generationen, ich weiß nicht, wie viele Generationen passen in 2000 Jahren, auf jeden Fall die ganzen Generationen haben darüber gerungen, was es bedeutet, dass Jesus Mensch wurde. Wenn ich also sage, dass Jesus nicht sündigen konnte, dann nicht, weil der Mensch, so wie wir sind, nicht sündigen kann, nein, sondern weil Gott nicht sündigen kann. Und seine göttliche Natur kann nicht sündigen. Also bleibt seine menschliche Natur auch ohne Sünde, denn die beiden wirken im Einklang miteinander. Nicht, weil er in seiner menschlichen Natur göttlich ist, sondern weil die beiden Naturen nicht im Gegensatz zueinander stehen können. Und deswegen ist sein Leid auch echt. Und seine Schmerzen sind real. Und sein Mitgefühl ist wahr. Denn seine menschliche Natur hat alles genau so gespürt, wie wir das spüren würden. Und darüber möchte ich heute reden. Denn darin liegt, wenn man das richtig begreift, viel mehr Trost, als ein schwacher Jesus uns geben kann. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Jesus wurde als Mensch geboren, damit er wahrhaft Mensch ist. Als Sohn einer Mutter und vollkommen Fleisch und Blut, so wie wir. Er wuchs auf wie wir. Er erlebte wie wir. Er aß wie wir. Er trank wie wir. Er schwitzte wie wir. Er arbeitete wie wir. Er schlief. Er wachte. Er lebte wie wir. Jesus war ganz Mensch. Und dass Jesus vollkommen Mensch war, das zeigt sich in den vier Evangelien immer und immer und immer wieder sehr deutlich. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass er wirklich vollkommen Mensch war. Und oh, wie groß ist das Geheimnis dahinter. Der Gott, der Himmel und Erde erschuf, wurde Mensch. Er, der alles Leben erhält und trägt, wurde zum Leben ausgetragen. Er, der nicht schläft und nicht schlummert, schlief und ruhte. Er, der nicht isst, aß und trank. Er, der alles weiß und der die Weisheit ist, der Ewige an Tagen, nahm zu an Weisheit und Alter vor den Menschen. Er, der in seiner Allmacht keine Angst hatte, fürchtete sich vor dem, was in der Kreuzigung auf ihm zukam. Er, der in der Gestalt Gottes war, entäußerte sich selbst, indem er die Gestalt eines Menschen annahm. Jesus war in seiner Natur vollkommen Mensch. Er empfand Trauer wie wir und er weinte wie wir. Er empfand Zorn wie wir. Er hatte Hunger und Durst wie wir. Er blieb von unseren Emotionen nicht unberührt. Er suchte das gemeinsame Beisammensein mit seinen Freunden, so wie wir auch. Aber er brauchte auch Ruhe, so wie wir. Er wurde versucht wie wir. Er litt Schmerzen wie wir. Und schlussendlich starb er, so wie jeder von uns auch sterben wird. Es sei denn, er kommt vorher zurück. Jesus war vollkommen Mensch. Und alles, was er erlebte, war ohne Abzüge ungetrübt und unverändert von seiner göttlichen Natur. Das ist sehr schwer zu begreifen, aber wir müssen es auch nicht begreifen. Wir müssen es nur glauben und annehmen, weil es so in der Schrift steht. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie Jesus sowohl wahrer Mensch als auch wahrer Gott sein kann. Wie können diese beiden Naturen zugleich wirksam sein und dennoch nicht vermischt sein? Wir haben gesungen, was für ein Mensch. Und allein beim Singen dieses Liedes merken wir ja, dass wir es nicht mal unvermischt singen können. Wie kann der, der aus Wasser Wein macht, am Kreuz dennoch durstig sein? Wie kann der, der über Wasser geht, sich nicht selbst vom Kreuz lösen? Wie kann der, der unzählige Kranke allein mit seinem Wort gesund macht, von seinen Wunden so geschwächt sein, dass ein anderer sein Kreuz tragen muss? Wieso musste der, der eins mit dem Vater ist, trotzdem beten? Wie kann der, der allwissend ist, nicht alles wissen? Das sind Fragen, die wir niemals zur Gänze beantworten können und auch nicht sollen. Aber das heißt nicht, dass wir darin einen Widerspruch sehen dürfen. Denn wie könnten wir Gott verstehen, wenn wir, und sind wir ehrlich, nicht einmal uns selbst wirklich verstehen? Manchmal stehe ich vor dem Spiegel und denke mir, was ist das für ein Trottel? In der Menschwerdung unseres Herrn Jesus zeigt sich Gottes unendliche Gnade, die darin sichtbar wird, dass er Mensch geworden ist, und seine unfassbare Weisheit, die darin sichtbar ist, dass er Gott geblieben ist. Und wir dürfen diese Wahrheit dankbar annehmen. Assis Sproul sagt zu diesem schwierigen Thema: Bezüglich seiner menschlichen Natur war er nicht allwissend. Bezüglich seiner göttlichen Natur war er absolut allwissend. Aber wir dürfen diese beiden Naturen nicht trennen. Wir müssen sie jedoch unterscheiden, weil sonst allerlei Schaden angerichtet wird. Jesus war wahrhaft Mensch. Und all diese Bibelverse zeugen davon. Und noch viel mehr. Das ist ja nur eine Kostprobe. Aber wieso wurde Jesus Mensch? Er wurde Mensch, damit er ohne Sünde für uns am Kreuz sterben und all unsere Schuld tragen konnte. Denn er ist unser Mittler, der für uns eintritt und am Kreuz unseren Platz einnimmt. als Mittler, vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Nur wer an ihn als Erlöser glaubt, wird durch dieses Opfer gerettet. Und indem Jesus auferstand, gab er jeden, der an ihm glaubt, das ewige Leben. So steht es in Hebräer 2, Vers 14 und 15. Aber das ist nicht der einzige Grund, denn wir können weiterlesen, Hebräer 2, Vers 17 und 18. In seinem Menschsein und genau in diesem Erfüllen seines Erlösungswerks gab er uns auch noch unendlich viel Trost. Der Trost, den Jesus im Leid schenken kann, ist eng mit seinem Erlösungswerk verwoben und hängt völlig von seinem Menschsein ab. Denn worin er gelitten hat, kann er uns helfen, im Leiden richtig umzugehen. Johannes Calvin schrieb dazu: Aber Jesus kannte unsere Schwachheit, und um zu vermeiden, dass irgendjemand darüber in Sorge gerät, wo der Mittler gefunden werden könnte oder welcher Weg zu ihm führte, sagt er weiter, dass er ein Mensch ist und setzt damit voraus, dass er unser Nächster ist, jemand, der mit uns verbunden ist, denn er ist unser Fleisch. Dass Jesus Mensch wurde, ist unerlässlich dafür, dass er uns Trost schenken kann. Denn nur als Mensch konnte er wirklich leiden, so wie wir. Das wäre doch ein Problem, wenn wir nur einen Gott hätten und sagen müssten, du hast ja keine Ahnung, was wir leiden. Schon Paulus schreibt in 2. Korinther 1, dass er deswegen trösten kann, weil er selber gelitten hat. Wie viel mehr gilt es nicht für Jesus, der über alle Maßen mehr gelitten hat als jeder Mensch auf Erden. Und Anselm von Canterbury sagt dazu: Denn niemand vergibt gnädiger oder tritt mehr für Verbrecher ein als der eine, gegen den viel deutlicher Ungerechtigkeit erwiesen wurde. Und wie viel Ungerechtigkeit wurde ihm erwiesen? Wie viel schändliches Leid wurde ihm angetan? Wie sehr hat Jesus für uns gelitten? Für jeden Einzelnen, der hier heute sitzt, und jeden einzelnen Christen auf der ganzen Welt und jeden Menschen, der noch zu ihm finden wird. Ich denke, dass uns oft nicht bewusst ist, wie sehr Jesus für uns gelitten hat. Und wie sollte uns das auch bewusst sein? Wir haben ja nicht die geringste Ahnung, was es bedeutet, den gesamten Zorneskelch Gottes auszutrinken. Und das ist bei weitem nicht das Einzige, worin Jesus gelitten hat. Seine Auspeitschung, seine Kreuzigung, die Verspottungen, die Anfeindungen der Pharisäer und viel, viel mehr. Versuchung des Satans, Hunger, Durst. Aber ich möchte einen spezifischen Zeitpunkt heute in seinem Leben aufgreifen, um mit euch über sein Leiden als Mensch nachzudenken und euch zu zeigen, dass obwohl Jesus wahrer Gott ist, er als wahrer Mensch dennoch zur Gänze gelitten hat. Und zwar Gethsemane. Die Geschichte beeindruckt mich zutiefst, denn sie zeigt, wie überwältigend der Kampf unseres Herrn als Mensch mit Angst war, mit sich selbst und auch mit dem Willen Gottes. Und damit ist diese Geschichte das perfekte Beispiel, um uns das Leben, um uns das Leiden unseres Herrn näher zu bringen. Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus nach dem Abendmahl mit seinen Jüngern in Richtung Ölberg geht. Und ich werde jetzt einzelne Verse aus den verschiedenen Evangelien zusammenstückeln. Das heißt, wenn ihr mitlesen wollt, müsst ihr sehr schnell blättern. Jesus geht Richtung Ölberg mit seinen Jüngern und unterwegs sagt er, aus der Natur Gottes heraus, die er ja auch hat, dass die Jünger sich in dieser Nacht zerstreuen werden und ihn im Stich lassen werden. Das wird von Petrus in Frage gestellt, vor allem von ihm, aber der Herr versichert ihm, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Und in diesem niederdrückenden Wissen gehen er und seine Jünger weiter. Uns muss bewusst sein, dass Jesus hier zu seinen engsten Freunden sprach. Das waren die Menschen, die ihm am nächsten standen auf der ganzen Welt. Noch kurz zuvor hat er beim Passamal gesagt, wie sehr es ihn danach verlangt, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und jetzt muss er ihnen sagen, weil er es weiß, dass sie ihn im Stich lassen werden. und dass sein treuester Freund ihn dreimal verleugnen wird. Wie sehr muss Jesus dieses Wissen als Mensch verletzt und bedrückt haben? Und als sie schlussendlich nach Gethsemane kommen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Stimmung sicherlich gedrückt war. Mit Petrus, Johannes und Jakobus geht Jesus weiter in den Garten hinein. Und vielleicht waren seine anderen Jünger froh, dass Jesus sagte, sie sollen zurückbleiben. Denn bereits seit dem Abendmahl spitzt sich ja dieser Druck und diese Belastung und dieser bedrückende Zustand zu, immer weiter. Und als Jesus mit den drei Männern allein ist, da heißt es dann, und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Jesus fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Sogar als der Teufel selbst in der Wüste nach langem Fasten angriff, schien Jesus keine Furcht zu kennen. Aber hier bekommt er es auf einmal mit der Angst zu tun. Die NGÜ schreibt, dass Jesus von Angst und Grauen gepackt war. Angst und Grauen. Jesus fürchtete sich aufs Äußerste. Er, der genau wusste, was auf ihn zukam, der das oft genug vorhergesagt hatte, was auf ihn zukommen würde, hatte gewaltige Angst. Und das zeigt sich im weiteren Bericht noch mehr. Denn direkt darauf sagt er zu seinen drei Freunden, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Was für ein Gewicht haben diese Worte aus dem Mund des Mannes, der von sich selbst sagte, ich bin das Leben. Seine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Der Mann, der Tote auferweckte, war selbst bis zum Tode betrübt. Hier zeigt sich zusätzlich zu seiner unfassbar großen Angst äußerste Verzweiflung. Es gibt keinen Ausweg mehr. Der Weg muss gegangen werden. Oh, wie ist seine Seele betrübt bis zum Tod. Aber Jesus weiß, dass er weitergehen muss. Und daher lesen wir in Lukas 22, Vers 41, nachdem er seine drei Freunde zum Beten aufgefordert hatte und er riss sich los von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete. Jesus riss sich los. Seine Verzweiflung reicht bis zum Tode. Seine Furcht erschüttert ihn zum Tiefst. Und am liebsten wäre er jetzt hier bei seinen drei engsten Freunden geblieben. Hier fand er als Mensch Trost und Beistand. Und hat nicht jeder von uns schon mal an der Brust oder im Arm seines besten Freundes, seiner besten Freundin geweint? Oder bei seinem besten Freund, bei seiner besten Freundin Linderung von seinen großen Leiden gefunden und erhalten? Jesus ist hier ganz Mensch, indem er fast nicht kann, nicht will, was sein muss. Doch durch seine göttliche Natur weiß er, was kommen muss und wozu er gekommen ist, und seine menschliche Natur folgt, aber nicht ohne Kampf. Jesus reißt sich los im inneren Kampf, vielleicht sogar bereits unter Tränen. Denn seine Jünger sehen, wie schlecht es ihm geht und wie bewegt er ist. Sie fühlen mit ihm und vor lauter Traurigkeit schlafen sie ein, als sie versuchen, für ihn zu beten. Dabei hätte Jesus ihr Gebet so dringend gebraucht. Er sagt ihnen selber, nachdem er zurückkommt zum ersten Mal und sie zum ersten Mal schlafen zieht, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Spürte die Verzweiflung in diesen Worten. Könnt ihr nicht nur eine Stunde für mich beten? Aber Jesus ist noch nicht am Tiefpunkt seiner Verzweiflung angekommen. In Furcht und Schrecken versetzt, zum Tode verzweifelt, losgerissen von seinen Freunden, wirft er sich vor Gott, dem Vater, nieder und fleht ihn an. Und was fleht er? Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier sehen wir den Grund seiner Furcht und seiner Verzweiflung. Er fürchtet den Kelch des Zorns, den er trinken soll. In seinem Menschsein will er jetzt gerade nichts lieber, als diesen Kelch nicht trinken zu müssen. Dreimal fleht er Gott an. Und er bittet ihn darum, diesen Kelch an ihn vorbeigehen zu lassen, obwohl er doch weiß, was der Wille Gottes ist, denn es ist sein Wille als Gott. Doch in seiner menschlichen Natur hat er unfassbare Angst vor diesem Kelch. Ja, er betet sogar, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Es ist Gott doch alles unmöglich. Kann er denn nicht einen anderen Erlösungsweg finden? Jesus weiß, dass das unmöglich ist. Und dennoch fragt er, da er sich so außerordentlich fürchtet. Denn er spricht direkt darauf, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Sein Leidenskampf ist so stark, dass der Vater ihm einen Engel schickt, um ihn zu stärken. Wie sehr hat Jesus gelitten? Doch sein Leiden ist noch immer nicht zu Ende beschrieben, denn er kämpft zugleich mit seiner Angst und seiner Verzweiflung auch mit der Sünde. Denn wie leicht wäre es jetzt, der Furcht in ihm nachzugeben und wegzurennen? Wie leicht wäre es, den Plan Gottes über den Haufen zu werfen? Aber es ist unmöglich. Denn wie könnte Gott, der Sohn, dem Willen des Vaters widersprechen, wenn doch der Wille beider eins ist? Und doch kämpft Jesus als Mensch mit menschlichen Ängsten und menschlichen Nöten gegen diesen Willen an. Denn es steht geschrieben, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger, und sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Menschlich gesehen scheint hier die Sünde so verlockend. Wie angenehm wäre es jetzt, Nein zu Gott zu sagen. Und wer von uns hat in einer Drucksituation nicht schon den leichteren Weg gewählt? Eine kleine Notlüge oder ein Umkehren, kurz bevor es drauf und dran kommt. Doch Jesus in seiner menschlichen Natur hält Stand, denn wie könnte er gegen seinen eigenen Willen in seiner göttlichen Natur widersprechen? Und auch in all dem darauf folgenden Leid hat Jesus alles ertragen und nicht gesündigt. Jedoch nicht ohne innerlich enorm zu kämpfen. Und damit ist er uns unser Vorbild in diesem massiven Leiden, denn kein Mensch hat mehr gelitten als Jesus in dieser Nacht. Und kein Mensch hat mehr gelitten als Jesus am Kreuz. Denn er ist sündenfrei geblieben aufgrund seiner Einheit mit Gott. Und genau deswegen sagt der Autor in Hebräer 12, Vers 2, dass wir auf Jesus schauen sollen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann in Vers 3 und 4 sagt er, achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Achtet doch auf ihn. Und dann schreibt der Autor, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde, aber Jesus hat bis aufs Blut widerstanden gegen die Sünde. Er hat Blut geschwitzt. Damit komme ich zum letzten Punkt heute, nämlich wie uns das Leiden des Herrn und sein Umgang damit ein Trost sein kann. Friedel sagte in seiner letzten Predigt und letzte Woche, dass er glaubt, dass das Leid vor allem deswegen da ist, wenn ich das richtig wiedergebe, um die Menschen zu Gott zu führen. Stimmt das? Passt. Er sagt ja, gut. Ich stimme dem zu. Hätte jetzt Nein gesagt, hätte ich ändern müssen. Leid hat sehr viele Aspekte, sehr viele Auswirkungen, sehr viele Ursachen. Und das Leid hier jetzt gerade gegen Ende der Predigt zu behandeln, wäre wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen. Aber eines können wir ganz, ganz sicher wissen. In Jesus ist der Trost für jedes Leid zu finden. Ganz, ganz sicher. Gregor von Nazianz sagte, was nicht angenommen worden ist, das ist nicht geheilt. was aber mit Gott geeint ist, wird auch gerettet. Indem Jesus Mensch geworden ist, hat er alles Leiden auf sich genommen. Und er hat wirklich alles gelitten, was man als Mensch leiden kann, weil er die Extreme gelitten hat. Und dadurch hat er die Möglichkeit zur Heilung gegeben für alle, die an ihn glauben. Und zwar zur vollkommenen Heilung. Nicht nur zur Heilung der Seelen, sondern allen Leids. Und wie ich schon weiter vorne gesagt habe, ist das Evangelium zuerst eine Botschaft zur Rettung. Aber in dem Evangelium steckt auch eine Botschaft des Trostes unseres Herrn für uns. In Hebräer 3 und 4, die beiden Kapitel, da beschreibt der Autor des Hebräerbriefs, wie nur der Glaube an Jesus schlussendlich rettet, wie man nur aus Glauben in die ewige Ruhe eingehen kann, zu Gott kommen kann, was unter Mose nicht möglich war, denn Jesus ist höher als Mose. Spannend ist nun, dass der Autor zu Beginn dieses Abschnittes, in dem er erklärt, dass allein der Glaube an Jesus Christus rettet, am Anfang schreibt er in Hebräer 2, Vers 17 bis 18, daher musste Jesus in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, in jeder Hinsicht sogar, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Und dann kommen die Kapitel 3 und 4 und dann zum Schluss von Kapitel 4 schreibt er, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Ist das nicht faszinierend, dass Jesus unser hoher Priester ist, der für uns gelitten hat, der die Versuchung überstanden hat, wie wir, jedoch ohne Sünde? Und der darum Mitleid geben kann. Das ist der Rahmen für das Evangelium. Dass der Glaube an Jesus allein rettet. Das größte Leid, das ein Mensch je erfahren kann, ist von Gott getrennt zu sein und zu bleiben. Wer nicht an Jesus glaubt, geht verloren und wird auf ewig in der Hölle sterben und nicht sterben. Gibt es ein größeres Leid? Doch der, der mit uns gelitten hat, dieser hohe Priester, und Mitleid mit uns hat, kommt uns in unserer Schwachheit entgegen und zeigt den Weg zur Rettung. Er zeigt den Weg zur Linderung. Glaube an ihn. Er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und in dieser Wahrheit liegt auch der Trost, der uns im Leid helfen kann. Und hier liegt auch die Antwort verborgen, wieso es ein besserer Trost für uns ist, dass Jesus nicht sündigen konnte. Bedenkt, dass der Rahmen für unsere Erlösung das Leiden und Mitleiden des Herrn Jesus ist und wie er damit umging. Selbst in seinem größten Kampf, selbst in seiner größten Anfechtung ordnete er seinen Willen dem Willen Gottes unter, indem er seine reißenden, drängenden, bedrückenden, überwältigenden menschlichen Bedürfnisse nach Flucht, Erlösung, Linderung, Freiheit vor den Thron Gottes legte, fand er schlussendlich Frieden im Gehorsam. Ja, weil Jesus nicht nur wahrhaft Mensch war, sondern auch wahrhaft Gott, konnte er in dem Kampf mit sich selbst gehorsam sein bis zum Tod am Kreuz. Wenn Jesus nur Mensch gewesen wäre, wäre er gescheitert. Ohne die Hilfe Gottes ist dieser Kampf nicht zu schaffen. Aber weil Jesus wahrhaft Gott ist, konnte er in diesem Kampf nicht scheitern. Kein Mensch kann in solchen Anfechtungen standhalten, es sei denn mit Gott. Und wie betete Jesus in seinem hohepriesterlichen Gebet für uns? Ich bitte aber, dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist mit dem Heiligen Geist versiegelt und damit vereint mit Gott. Nicht so, wie Jesus eins mit dem Vater ist. Wir werden nicht Teil der Dreieinigkeit. Aber dennoch in einer untrennbaren Verbindung mit Gott und von Gott ausgehend. Und darin liegt unser Trost im Leid. Wohin ging Jesus, als er betrübt war? Wieso riss er sich los von seinen Freunden? Weil bei Gott Hilfe zu finden ist. Er ging zu Gott und nicht zu seinen Freunden. Ja, er forderte seine Freunde sogar dazu auf, ebenfalls für ihn zu Gott zu beten. Und was schenkte Gott, als Jesus die Kraft ausging? Einen Engel, der ihn stärkte. Und wozu stärkte der Engel Jesus? Dass er noch länger im Gebet aushalten konnte, im Flehen vor Gott. Jesus betete weiter, er flehte noch intensiver. Und er hing am Saum seines Vaters. So wie Jakob auch den Engel des Herrn nicht losließ, sondern sagte, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. In Jesus liegt die Überwindung allen Leids und der Sieg über alle Anfechtung, der Trost in jeder Trauer, wenn wir uns so wie er an Gott festklammern. Denn Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Welchen Trost kann ein Mann bieten, der versagen kann? Aber welchen Trost kann ein Mann bieten, der die ewige Hoffnung in Gott in Vollkommenheit demonstriert und uns zeigt, was er für uns bereithält? Lasst uns doch werden wie Jesus. Jesus wurde in allem wie wir, damit er mit uns Mitleid haben kann. Lasst uns werden wie er und uns an ihm festhalten, damit wir Trost erhalten, und zwar den Trost, den nur er spenden kann. Oh, was für ein Friede, was für eine Sicherheit, was für eine Freude ist nur in Jesus zu finden. Was für ein Gott, der sich selbst entäußert hat und Mensch geworden ist, damit wir erhöht werden können in Herrlichkeit. Was für ein Trost, den nur Jesus geben kann. David sprach, Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Das Evangelium enthält enorm viel Segen. Zuallererst unsere Rettung, aber dann noch viel mehr. Es enthält Trost und Frieden, und zwar unerschöpfliche Vorräte an Trost und Frieden. Für jeden, der an ihn glaubt, für jeden, der dem Herrn sein Leben gibt und für jeden, der mit all seiner Kraft am Herrn Jesus festhält. Jesus wurde Mensch. Er war und ist der vollkommene Mensch und vollkommen Mensch, damit wir in ihm vollkommen dargestellt werden können und vollkommen getröstet sein dürfen. Dafür kam Jesus auf die Welt. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Jesus, der vollkommene Mensch. Amen.